Es ist so selbstverständlich, dass es einem kaum noch bewusst ist, dass es einem kaum noch auffällt. Die Schweiz ist wirklich ein sehr, sehr sicheres Land. Das heißt zum einen, es gibt keine richtige Bedrohung von außen, von einer anderen Macht, aber auch nach innen. Es gibt relativ wenige Orte in der Schweiz, wo man sich auch nachts, wo man nachts Angst haben muss. Wenn man sich nur überlegt, wie oft ein Schweizer Polizist im Dienst seine Waffe abfeuern muss, das ist die absolute Ausnahme. Da ist ein ungeheures Maß an Sicherheit, rein äußerlich, was die Bedrohung angeht, aber auch dann, was Wohlstand angeht, etc. Man kann sich wirklich sehr sicher fühlen hier. Aber dann ist vor 3 Jahren etwas passiert, ein Virus hat sich ausgebreitet von China über die ganze Welt und hat auch das Leben in der Schweiz kräftig durcheinander gebracht. Und plötzlich haben wir gemerkt, wie verletzlich wir sind, nicht nur als Einzelne, sondern als ganze Gesellschaft. Und als das langsam am Abklingen war, hat vor rund 11 Monaten ein Krieg in der Ukraine begonnen, wo wir dachten, ja, sowas passiert in Europa nicht mehr. Es gab im letzten Jahrhundert 2 Weltkriege und plötzlich ist wieder ein Krieg da. Man kann sagen, das ist über 1000 Kilometer entfernt, das stimmt, aber man hat in den vergangenen Monaten oft darüber diskutiert, werden wir im nächsten Winter genug Strom haben, genug Gas, müssen wir die Heizung zurückdrehen, werden wir frieren müssen. Jetzt sieht es so aus, dass wir wahrscheinlich gut durch den Winter kommen, aber Fachleute sagen schon, der nächste Winter kommt auch und den haben wir noch nicht geschafft. Gerade wenn man die Situation in der Schweiz vergleicht mit der Situation in der Ukraine, bei uns in der Gemeinde waren bis vor kurzem fast in jedem Gottesdienst Ukrainer, die sind jetzt anderweitig platziert worden. Das ist ein ungeheurer Kontrast. Ein Land wird einfach angegriffen von einem anderen Land, weil sie Gebietsansprüche stellen, weil sie sich dieses Land einverleiben wollen. Menschen werden in den Tod geschickt, auch eben Soldaten aus dem Russischen Reich, die man zum Teil von Sibirien geholt hat, die vielleicht noch nicht einmal wussten, dass sie jetzt in den Krieg ziehen. Aber dann ist auch gerade auf dem Gebiet der Ukraine so viel zerstört worden und auch in den letzten Wochen ganz gezielt Infrastruktur, damit die Menschen keinen Strom haben, damit sie frieren müssen. Diese Sinnlosigkeit der Zerstörung und der Krieg ist noch nicht vorbei. Und die Menschen dort leben ganz anders als wir, in Not, in Angst. Und die spannende Frage ist, wie geht es im Frühjahr weiter? Auf der einen Seite diskutieren westliche Länder darüber, jawohl, jetzt schicken wir der Ukraine Kampfpanzer, damit sie sich wirksam zur Wehr setzen können. Aber die spannende Frage ist, wie reagiert Russland darauf? Und meine große Befürchtung ist, dass der Krieg jetzt erst richtig eskaliert. Und ich möchte euch bitten, betet dafür, dass das nicht passiert. Denn es wird weiterhin und noch viel mehr sinnlose Zerstörung geben. Menschen werden ihr Leben verlieren, werden verletzt. Es wird eine Saat des Hasses ausgestreut, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten aufgeht. Betet dafür, dass diese Eskalation nicht passiert, sondern dass die Verantwortlichen auf beiden Seiten sagen, das hat keinen Sinn mehr, dass die Menschen und die Kräfte gestärkt werden, die Gerechtigkeit und Frieden wollen. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit über diese Bedrohungssituation und über das Elend und die Not sprechen, sondern diese Unsicherheit, diese Bedrohung ist für mich heute in meiner Predigt ein Bild für eine geistliche Situation. Für eine geistliche Bedrohung, für eine geistliche Not, ein geistliches Elend. Und dazu lese ich ein Kapitel aus Nehemia 1. Da heißt es, dieses Buch enthält den Bericht von Nehemia, dem Sohn des Hachalja. Im 20. Regierungsjahr von König Artaxerxes im Monat Kislev war ich in der Hauptstadt Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda zu mir. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die der Gefangenschaft entgangen und in der Heimat geblieben sind? Wie ist die Lage in Jerusalem? Sie antworteten, den Menschen, die der Gefangenschaft entgangen sind, geht es nicht gut. In der Provinz Juda herrscht große Not. Es ist eine Schande, wie sie dort leben müssen. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt in Trümmern und die Stadttore sind im Feuer verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zum Gott des Himmels. Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchterregender Gott, du stehst zu deinem Bund und schenkst denen Gnade, die dich lieben und deine Gebote einhalten. Bitte hör mir aufmerksam zu und schau auf unsere Not. Hör das Gebet deines Knechtes Tag und Nacht, dass ich bete für deine Knechte, die Israeliten. Ich bekenne die Sünden, die die Israeliten gegen dich begangen haben. Auch meine Verwandten und ich haben Unrecht getan. Wir haben große Schuld auf uns geladen. Wir haben deine Gebote nicht eingehalten. Die Rechtsvorschriften und Gesetze, die du deinem Knecht Mose gegeben hast, haben wir nicht befolgt. Denk doch an das, was du deinem Knecht Mose gesagt hast. Wenn ihr mir untreu werdet, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt, meine Gebote einhaltet und befolgt, werde ich euch wieder sammeln. Selbst vom Ende der Erde würde ich euch zurückholen. Ich werde euch an den ausgewählten Ort bringen, dorthin, wo ich in meinem Namen gegenwärtig bin. Denn sie sind deine Knechte und dein Volk. Durch deine große Macht und deine starke Hand hast du sie aus Ägypten befreit. Ach Herr, hab doch ein offenes Ohr für das Gebet deines Knechtes. Hör auf das Gebet aller, die bereit sind, dir zu dienen und dich zu ehren. Lass doch das Vorhaben deines Knechtes heute gelingen und mich beim König Gehör finden. Ich war der Mundschenk des Königs. Das ist eine sehr spannende Begebenheit, ganz kurz zum geschichtlichen Hintergrund. Nehemia nimmt hier Bezug auf Aussagen im Gesetzbuch von Mose, wo Gott seinem Volk gesagt hat, wenn ihr mich verlasst, werde ich euch preisgeben, andere Länder, andere Mächte werden bei euch einmarschieren und werden Macht über euch ausüben. Und das ist passiert. Im 8. Jahrhundert wurde der nördliche Teil von Israel, das Gebiet um den See Genezareth, etwas vereinfacht gesagt, von der damaligen Weltmacht Assyrien überfallen, besiegt und ein Teil der Bevölkerung wurde hunderte von Kilometern weggeführt. Nachdem das Volk jahrelang, jahrzehntelang sich wenig oder nicht um Gottes Gesetz gekümmert hatte. Gott hat viel Geduld, aber irgendwann ist diese Geduld am Ende. Und rund 140 Jahre später passierte etwas Vergleichbares auch im Süden des israelitischen Reiches, rund um Jerusalem. Die damalige Weltmacht Babylon belagerte Jerusalem, nahm es ein, besiegte es und wiederum wurden sehr viele Menschen weggeführt, hunderte von Kilometern entfernt. Damit war das Reich Israel eigentlich verschwunden. Eine ungeheure Katastrophe. Aber dann, 539, wieder eine neue Weltmacht, die Perser, der neue persische König, beschließt, dass die Menschen des Volkes Israel, die man deportiert hat, sie dürfen wieder zurück. Und das darf man sich nicht so einfach vorstellen. In früheren Jahrhunderten war Reisen sehr anstrengend, sehr mühsam und es war gefährlich. Da konnte man nicht einfach Koffer packen, ein Auto beladen und hinfahren. Das war ein Fußmarsch, vielleicht hatte man noch ein paar Lasttiere. Es war ein sehr weiter Weg, hunderte von Kilometern, am Rand der Wüste entlang, vielleicht auch noch ein Stück durch die Wüste. Und so konnten von dem Moment an, 539, über die nächsten Jahre hinweg immer wieder Menschen zurückkehren nach Jerusalem. Aber dort war ja vieles zerstört. Und sie mussten sich mühsam eine Existenz aufbauen, für eine Wohnung sorgen und irgendwann auch durch den Impuls von Propheten, die ihnen sagten, hey, ihr wohnt mittlerweile in schönen Häusern, was ist denn mit dem Haus Gottes? Habt ihr einmal daran gedacht, den Tempel wieder aufzubauen? Und dann hat man das getan und das zog sich auch über viele Jahre hin. Und irgendwann hat man auch angefangen, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Aber dann gab es Menschen im Umfeld von Jerusalem, denen hat das nicht gefallen. Und die schreiben einen Brief an den König und sagen, hey, schau mal in den Geschichtsbüchern nach. Dieses Volk ist ein aufmüpfiges, ein widerspenstiges Volk. Die bauen die Stadtmauer wieder auf, die werden mächtig. Das musst du denen verbieten. Und so ist es passiert. Und sie mussten aufhören, die Stadtmauer auszubessern. Und Nehemia, und wir sind jetzt in der Mitte des 5. Jahrhunderts, so rund 445 vor Christus, also fast 100 Jahre, nachdem die Juden wieder zurückkehren durften, fast 100 Jahre, ist er am Hof des persischen Königs. Er hat eine herausragende Stellung, er ist Mundschenk, das heißt, er hat keine politische Verantwortung, er ist nicht Minister, aber er ist sehr, sehr nah beim König. Ein ungeheurer Vertrauenserweis, den der König damit zum Ausdruck bringt. Und er hat die Möglichkeit, hier und da vielleicht ein vertrautes Gespräch mit dem König zu führen, wenn der König das will. Er ist für die Speisen zuständig, die der König bekommt, für seine Getränke. Aber man darf sich das nicht zu luxuriös vorstellen. Eine gute Stellung, eine sehr gute Stellung, aber wir lesen auch in den Mosebüchern, ein Mundschenk konnte sehr schnell in Ungnade fallen und dann war er im Gefängnis. Das waren andere Zeiten als bei uns heute. Und Nehemia hat diese herausragende Stellung und dann kommen Menschen, ein paar Männer zurück von Judäa dort nach Susa, rund 1000 Kilometer entfernt und Nehemia fragt, und sie hatten damals keine Zeitung, kein Fernsehen, wie geht es den Menschen in Jerusalem? Und was er dort zu hören bekommt, ist für ihn eine tiefe Erschütterung. Den Menschen in Jerusalem geht es nicht gut, es geht ihnen schlecht. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Und ein ganz wichtiges Element war, dass die Stadtmauer nicht wieder aufgebaut war. Das heißt, die Menschen lebten irgendwie in einer ständigen Bedrohungssituation. Die Stadtmauer war nicht komplett zerstört, aber überall waren nicht nur kleine Risse, sondern Teile zerstört, wo jeder, der wollte, hinein konnte. Jeder Mensch, jeder Zweibeiner und jeder Vierbeiner. Und damit lebte das Volk in einer ständigen Unsicherheit und es konnte kein richtiger Wohlstand entstehen. Den Leuten ging es nicht gut, auch innerlich ging es ihnen nicht gut. Das Leben war über Jahrzehnte hinweg ein Überlebenskampf. Und als Nehemia das hört, ist er zutiefst erschüttert. Er weint, er betet und er fastet. Was er dort hört, das wirft ihn fast aus der Spur. Dass er Tag und Nacht gebetet hat, vielleicht lag das auch daran, dass diese Nachricht ihm mindestens teilweise den Schlaf geraubt hat. Dass er gefastet hat, hing vielleicht auch damit zusammen, dass diese Nachricht ihm wirklich buchstäblich auf den Magen geschlagen ist und ihm wie den Appetit geraubt hat. Er konnte nicht einfach auch nach ein paar Tagen wieder zur sogenannten Tagesordnung übergehen. Das war ihm nicht möglich. Und das ist der erste Punkt, den ich heute Morgen herausstellen möchte. Diese tiefe Erschütterung von Nehemia, als er hört von dem Elend, in dem die Menschen in Jerusalem lebten. Und es ist nicht nur dieses äußere Elend, sondern da gab es auch Menschen, sie hatten immer noch Feinde, die ihre Freude daran hatten, dass es ihnen so schlecht ging und die auch darüber gespottet haben. Und der zweite Punkt, wie reagiert Nehemia darauf? Mit Beten und mit Fasten. Und zwar nicht nur im Moment, nicht nur ein paar Tage, ein paar Wochen, wenn man nachher sieht, wie es in Nehemia 2 weitergeht, dann liegt zwischen Nehemia 1 und Nehemia 2 ein Zeitraum von rund 3 Monaten. 3 Monate, wo Nehemia mit einer hohen Intensität gebetet hat, immer wieder auch gefastet hat und Gott bestürmt hat, dass er sich erbarmt über die Not in Jerusalem. Eine tiefe Betroffenheit, eine hohe Intensität. Er hat das nicht auf die leichte Schulter genommen und das ist nicht irgendwann wieder vorbeigegangen, dass er gesagt hat, ja, man muss nach vorne schauen. Man muss auch das Positive sehen. Das war ihm in dem Moment eigentlich nicht möglich. Er betet und er fastet. Und wenn in einem Mundschenk irgendwie eine Not auf den Magen schlägt, das ist auch gar nicht so leicht in dieser Funktion. Aber deutet auch an, hier unten im Vers 11, dass er nicht der Einzige ist, der betet, auch andere beten. Und diese Situation möchte ich übertragen auf die geistliche Situation, die wir in Europa haben. Oder man kann sagen, auf der nördlichen Halbkugel. Menschen, die Christen, die sich auskennen, was so weltweit passiert im geistlichen Bereich, die einen Überblick haben, wo wächst die Gemeinde und wo stagniert sie oder wo schrumpft sie eher, die sagen eigentlich sehr stark vereinfacht, auf der südlichen Halbkugel, dort wächst die Gemeinde Jesu. Auf der nördlichen Halbkugel, also vereinfacht gesagt Nordamerika, Europa, dort stagniert die Gemeinde Jesu oder sie schrumpft. Und das kann man auch mit Zahlen veranschaulichen. Die Landeskirchen verlieren seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten, Mitglieder. Und die Freikirchen, die dümpeln so vor sich hin. Natürlich gibt es Unterschiede, dessen bin ich mir bewusst, aber im Moment blicken wir da mal drüber hinweg. Die Landeskirchen schrumpfen immer mehr, die Freikirchen dümpeln so vor sich hin. Und das heißt auch, immer mehr Menschen wachsen heran, die nicht, wie man so schön sagt, christlich sozialisiert sind, die nicht zu Hause christlich erzogen worden sind, nicht im Religionsunterricht waren, nicht im Konfirmandenunterricht, die nicht wissen, was Weihnachten bedeutet, die nicht wissen, was Ostern bedeutet. Die wissen, ja, es gibt Christen und da gibt es kirchliche Gebäude und es gibt ein Buch, die Bibel, ich habe nie drin gelesen. Aber eins weiß ich, was da drin steht, das ist für mich bedeutungslos, das weiß ich. Und auch wenn man Fernsehen sieht, Zeitung liest, muss man hier und da als Christ, muss man den einen oder anderen Seitenhieb einstecken. Vor ein paar Monaten habe ich einen Beitrag gelesen von einer jungen Redakteurin einer renommierten Tageszeitung. Sie sagt, eigentlich bin ich die Falsche, um über ein christliches Thema zu schreiben. Ich war schon im Religionsunterricht, aber der Religionslehrer hat uns stundenlang Mandala-Bilder ausmalen lassen. Hier ist eine sehr große Unkenntnis und handkehrum muss man schauen, wie leben denn die Menschen? Ich habe gesagt, wir leben in einem sehr sicheren Land, einem sehr wohlhabenden Land und doch sieht man an bestimmten Erscheinungen und auch an Zahlen, immer mehr Menschen sind überfordert mit dem Leben in unserer Gesellschaft, mit den Anforderungen am Arbeitsplatz. Immer mehr Menschen suchen professionelle Unterstützung bei Psychotherapeuten und Psychiatern. Im Dezember wurde eine Statistik veröffentlicht, dass der Anteil von Mädchen und jungen Frauen, die in die psychiatrische Klinik müssen, massiv gestiegen ist im Jahr 2021. Oder auch bei den IV-Anträgen, der Anteil derer, die aus psychischen Gründen, aufgrund von psychischen Problemen und Krankheiten eine Invalidenrente beantragen, ist in den letzten Jahren massiv gestiegen. Das hat zweifellos verschiedene Gründe. Ein Grund, der für mich hier mitschwingt, ist, dass die Menschen, immer mehr Menschen nicht mehr geistlich verwurzelt sind, dass sie nicht mehr sich irgendwo geistlich nähren und stärken können. Oder mit einem anderen Bild gesagt, immer mehr Menschen sind geistlich obdachlos. Und das wäre ein ähnliches Bild wie hier bei Nehemia, geistlich obdachlos. Ich habe kein Zuhause mehr, ich bin nicht geschützt vor Wind und Wetter, vor Kälte und Regen und Schnee. Geistlich obdachlos, ich bin schutzlos. Und wenn man schutzlos ist, geht es einem wirklich nicht gut. Das ist eine große Not in Europa. Und wenn es hier keine Wende gibt, dann wird diese Not zunehmen. Und meine Frage an dich, wenn du mit Jesus unterwegs bist, was macht das mit dir? Lässt dich das kalt, sagst du, ich halt? Sagst du, oh ja, das ist schon schlimm, aber eigentlich sind die Menschen selber schuld, wenn sie sollten einfach mal wieder in die Kirche gehen oder in der Bibel lesen? Oder reagierst du vergleichbar mit wie Nehemia und sagst, hey, das ist schlimm. Das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich schlimm. Ist es etwas, was dich tief in deiner Person, in deiner Persönlichkeit bewegt und bedrückt und belastet und auch dich dazu bringt, dass du anfängst, intensiver zu beten, vielleicht auch sogar zu fasten? Und Nehemia bittet Gott und es ist interessant, was er hier bittet. Er sagt auf der einen Seite, ja eigentlich, Gott bist du im Recht und dass es uns so schlecht geht, das haben wir eigentlich verdient. Denn wir haben uns von dir abgewendet. Und er fängt an, die Sünden des Volkes zu bekennen. Und es ist interessant, dass er hier keine großen Unterschiede macht. Er sagt nicht, Gott, erbarm dich. Ich weiß, die, die Jahrhunderte vor uns gelebt haben, die haben gesündigt. Aber jetzt musst du uns doch helfen. Und er sagt jetzt, sagt nicht, die in Jerusalem, die haben versagt. Wenn die sich anstrengen würden und wenn die ihren Job machen würden und wenn die mit dir zusammen vorangehen würden, dann wäre die Stadtmauer längst fertig. Das sagt er alles nicht. Er sagt, wir haben gesündigt. Und er sagt sogar, auch ich und meine Verwandten, wir haben gesündigt. Und das ist für mich nicht so ein Satz im Stil von, ja, alle sind Sünder, nobody is perfect. Sondern ich denke, dahinter steckt auch eine Erschütterung über sein eigenes Versagen und seine eigene Schuld. Und es ist eigentlich sehr heilsam, dass wenn man an seine eigene Sünde und die eigene Schuld denkt, wenn eine das sehr negativ berührt, wenn man wie erschüttert ist über sich selbst, dass man sich sagt, oh Mann, ist das wirklich wahr, dass ich das getan habe? Dass es einen anwidert, dass einen die eigene Sünde anekelt. Und wir sind, denke ich, auch in einer Situation, wo wir zu Gott sagen müssen, was die Situation in der Schweiz, in Europa angeht, wir haben gesündigt. Ich weiß, es gibt große Unterschiede zwischen Landeskirchen und Freikirchen, der einen Freikirche und der anderen. Aber an diesem Punkt, denke ich, müssen wir nicht zu viel differenzieren und Unterschiede aufzeigen oder Unterschiede finden wollen. Wir haben gesündigt. Die Versuchung ist je nachdem groß, dass man sagt, ja, Moment, Missbrauchsskandale, das haben die Landeskirchen, das haben wir nicht. Oder ja, die liberalen Landeskirchen, die vermischen halt gesellschaftspolitische Themen mit theologischen Inhalten, das machen wir nicht. Aber wie gesagt, Nehemia differenziert nicht. Er versucht sich nicht besser darzustellen als andere, sondern er sagt, wir haben gesündigt. Stellt sich in eine Reihe mit allen anderen, in ein Kollektiv. Wir haben gesündigt. Gott, erbarm dich über uns. Er stellt sich da mitten hinein und sagt, auch ich habe gesündigt. Und das ist keine banale Erkenntnis. Menschen haben eine sehr, sehr starke Tendenz zur Selbstbestätigung. Selbstbestätigung heißt es ja so, wie ich das sehe und meine Überzeugung, das ist schon grosso modo, das ist schon richtig. Und so wie ich das mache, das ist doch eigentlich, ist das schon gut. Aber hier merken wir, da ist gar nichts mehr von Selbstbestätigung. Und je nachdem haben auch Christen diese starke Tendenz zur Selbstbestätigung, so wie ich das sehe, das ist schon richtig. Und so wie ich das mache, das ist schon gut. Sünde zu bekennen heißt, ich trete vor das Angesicht des allmächtigen Gottes und sehe mich plötzlich in einem anderen Licht. Auf der einen Seite das Versagen und die Schuld und das ganze Elend, aber Nehemia bleibt da nicht dabei stehen. Und er sagt, Herr, aber Gott, du hast doch mit deinem Volk einen Bund geschlossen, eine Art Vertrag. Und du hast dich verpflichtet. Einerseits hast du gesagt, wenn ihr meine Gebote übertretet, werde ich euch in alle Welt zerstreuen. Aber du hast doch gesagt, wenn ihr euch wieder mir zuwendet, dann hole ich euch von den Enden der Erde zurück. Das hast du auch versprochen. Und Nehemia erinnert Gott an seine Verheißung. Er appelliert an seine Gnade, an seine Barmherzigkeit. Er weiß, ich kann da keinen Rechtsanspruch ableiten. Gott, du musst jetzt. Er bittet darum. Du hast doch versprochen. Und Gott hat dieses Versprechen eingehalten. Mehr als einmal hat er die Israeliten, man könnte sagen, von den Enden der Erde zurückgeholt. Zuletzt im letzten Jahrhundert mit der Staatsgründung 1948. Gott steht zu seinem Wort und er erbarmt sich immer wieder über sein Volk. Und an diese Barmherzigkeit Gottes können wir auch appellieren. Wir können nicht einfach Verheißungen, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat, einfach so auf uns übertragen. Aber wir glauben an den gleichen Schöpfer Himmels und der Erde. Wir glauben an Jesus Christus, der sein Leben für uns gegeben hat. Und wenn man in die Geschichte schaut, es gab das immer wieder, dieses Auf und Ab. Es gab geistliche Aufbrüche, dann gab es einen Höhepunkt, eine Verflachung, wo die Menschen, auch die Christen, sich mehr und mehr von Gott abgewandt haben. Es gab große Not und dann hat Gott wieder einen Aufbruch geschenkt. Gott hat sich erbarmt und hat seinen Heiligen Geist wirken lassen, wesentlich stärker unter den Menschen. Gott, denk doch daran, gedenk an deine Verheißungen, denk an deinen Bund. Und ich habe den Eindruck, wir sind in einer solchen Situation, wenn wir schauen, wie es der Gemeinde Jesu in der Schweiz, in Europa, auf der nördlichen Halbkugel geht, dass wir Gott bestürmen, dass wir beten, intensiver beten, erbarm dich über uns. Rede und wirke du noch viel stärker durch deinen Heiligen Geist. Schenk du geistliche Erneuerung und geistliche Aufbrüche. Ich weiß nicht, wer von euch unsere Verbandszeitschrift abonniert hat. Wir haben in diesem Jahr das Leitthema geistliche Erneuerung. Neben vielen Informationen aus dem Verband und aus dem Vorstand, aus der Kinderarbeit und so weiter, kommen immer wieder Beiträge zu geistlicher Erneuerung. Der Fokus ist dabei, die Beziehung des Einzelnen zu seinem Gott, diese Beziehung zu erneuern, zu vertiefen, zu intensivieren. Wer den Brennpunkt noch nicht abonniert hat, man kann sich einfach im Sekretariat melden, das ist jetzt noch das letzte Exemplar, das ich hinten weggenommen habe, ich lege das wieder hin. Es kostet keinen fixen Abo-Betrag, wir versenden das sehr gerne gegen einen Unkostenbeitrag. Was wir brauchen in Europa, in der Schweiz, in Uster und Umgebung, das ist ein geistlicher Aufbruch. Und ich hoffe, dass das euch nicht nur heute und vielleicht morgen und übermorgen bewegt, sondern ich hoffe, dass ihr dieses Anliegen mitnehmt in die nächsten Wochen, Monate und dass Gott euch immer wieder daran erinnert und dass ihr dafür betet, dass Gott eine Erneuerung schenkt. Angefangen hier in eurer Gemeinde, angefangen im Leben jedes Einzelnen, aber ausstrahlend in die Stadt, Uster und Umgebung, dort, wo du lebst und wo du bist. Denn es geht nicht nur um uns. Wenn du Christ bist und andere in deiner Umgebung wissen, dass du Christ bist, dann ist das, was wir tun und wie wir leben und wie es uns geht, das fällt in gewisser Hinsicht wie auf Gott zurück. Was ist das für ein Gott, der so etwas zulässt? Da, wie es dem geht oder wie der lebt, das ist doch nicht sehr überzeugend, glaubwürdig. Es geht darum, dass Gott sich über uns erbarmt, dass er uns seine Gnade schenkt, seine Vergebung, seine Erneuerung und dass er damit auch letztlich seinen Namen verherrlicht. Durch uns und an uns, an jedem Einzelnen von euch, durch eure Gemeinde hier, durch die anderen Gemeinden und Kirchen, die es hier in Uster gibt. Denn dafür ist Jesus Mensch geworden, um den Weg zu Gott wieder zu ebnen. Und der Daniel hat es vorhin gesagt, das ist so wichtig, dass Menschen in eine Beziehung zu diesem Gott kommen, in eine immer tiefer und intensiver werdende Beziehung zu diesem Gott kommen. Dafür wurde Jesus Mensch und bevor Jesus auftrat, gab es noch einen Vorläufer, einer, der Jesus den Weg vorbereitet hat, Johannes der Täufer. Und er hatte die unangenehme Aufgabe, eigentlich den Menschen ihre Sünden und ihr Versagen vorzuhalten. Er hat allen Menschen gesagt, in welcher Hinsicht sie nicht okay sind, in Gottes Augen. Und hatte ihnen gesagt, sie sollen ihr Leben ändern. Und das, wir wissen nicht genau, über welchen Zeitraum hinweg, aber viele Menschen sind zu ihm geströmt und haben sich das sagen lassen. Und dann kam Jesus und als der Boden so vorbereitet war, konnte er ihnen die gute Botschaft vom Reich Gottes sagen. Hat Menschen geheilt, Menschen einen Neuanfang geschenkt und es wäre zu einfach zu sagen, ja, Johannes hatte den schwierigeren Teil und Jesus den einfacheren. Jesus hat das Ganze gekrönt mit seinem Tod am Kreuz. Er hat damit den schwierigsten Teil von allem getan. Für uns, für jeden von uns hier und jeden Menschen auf dieser Erde. um zu zeigen, Gott will eine Beziehung, er möchte eine Versöhnung, er möchte die gestörte Beziehung wiederherstellen. Er möchte sehr eng und intensiv mit den Menschen unterwegs sein, und zwar nicht nur auf dieser Erde, bis in alle Ewigkeit. Bis in alle Ewigkeit. Das übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Mein erster Punkt war die Erschütterung von Nehemia über die Situation in Jerusalem. Und wie ist es mit deiner Erschütterung über die geistliche Not in der Schweiz, in Europa, auf der nördlichen Halbkugel? Das zweite seiner Reaktion ist Beten und Fasten. Wie stark ist es dir ein Anliegen, dass du betest, vielleicht auch fastest und ringst um einen geistlichen Aufbruch, eine geistliche Erneuerung bei dir selbst und bei anderen? Und der dritte Punkt, Nehemia stellt sich zur Verfügung. Er sagt nicht einfach, ich bin hier 1000 Kilometer entfernt, ich habe hier eine fixe Position, eine gute Position. Nein, es heißt hier am Schluss, ach Herr, hab doch ein offenes Ohr für das Gebet deines Knechtes, hör auf das Gebet aller, die bereit sind, dir zu dienen und dich zu ehren. Lass doch das Vorhaben deines Knechtes heute gelingen und mich beim König Gehör finden. Das heißt, er stellt sich zur Verfügung, er hat eine Idee, was man machen könnte, aber er weiß, erstens, dafür bin ich angewiesen auf die Gnade Gottes, dass er das ermöglicht. Und er weiß, ich bin angewiesen auf die Gnade meines Königs. Für uns ist das selbstverständlich geworden, ein junger Mensch, der zur Schule geht, überlegt sich, was möchte ich für einen Beruf lernen, und dann bewirbt man sich für eine Lehre und dann bleibt man dort eine Weile, und wenn es einem nicht mehr gefällt, dann kündigt man und nimmt eine andere Stellung an. Das ist ein relativ neuzeitliches Vorrecht, das hat es viele Jahrhunderte nicht gegeben. Und Nehemia konnte jetzt nicht einfach zum König gehen und sagen, du König, ich würde gerne meine Stellung hier als Mundschenk kündigen, ich werde in Jerusalem gebraucht. Das hätte ihn buchstäblich das Leben kosten können, dass der König sagt, was bildest du dir eigentlich ein? Spinsch, du kannst doch nicht einfach kündigen, was denkst du, wer du bist? Das hätte ihn sein Leben kosten können. Und deswegen dieses Gebet, schenk mir das Gelingen beim König. Abhängig von der Gnade Gottes und von der Gnade des Königs. Und wenn wir nachdenken über geistliche Erneuerung und uns überlegen, was ist denn jetzt zu tun in dieser großen geistlichen Not, wo es so vielen Menschen nicht gut geht, trotz Wohlstand und Sicherheit. Mir scheint, an erster Stelle sollten wir sagen, wir wissen es nicht. Wir sollten nicht sofort die Ärmel nach hinten krempeln und hier steht ja, was zu tun ist, und jetzt los, hü, Vollgas. Sondern wir sollten eigentlich damit beginnen, dass wir sagen, wir wissen es eigentlich nicht. Hier und da hört und liest man von Leuten, die sagen, ich habe einen geistlichen Aufbruch erlebt, wir haben das so und so gemacht, das ist der Schlüssel für geistliche Erneuerung. So habt ihr das erlebt. Aber in einem Buch habe ich gelesen, kein geistlicher Aufbruch funktioniert genau gleich wie ein anderer vorher. Es gibt nicht einen Trick, es gibt nicht eine Methode oder ein Modell. Es gibt ein paar Dinge, die wichtig sind und die man beachten muss. Und etwas vom Zentralsten ist, dass wir uns ähnlich wie Nehemia zur Verfügung stellen und sagen, hier bin ich. Mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Kräften, mit meinen Schwächen, mit meinen Grenzen, ob jünger oder älter, ich stelle mich zur Verfügung. Das ist das, was man Hingabe nennt. Und dass man sich bewusst ist, wie abhängig man ist von diesem Gott. Gott, wenn durch mich etwas geschehen soll, was in Richtung geistlicher Erneuerung geht, dann kann ich das von mir aus nicht. Dann musst du das in mir auslösen und in mir bewirken und durch mich dann auch bei anderen bewirken. Das heißt, es geht sich darum, sich zur Verfügung zu stellen und auch, wie soll man sagen, die eigene Hingabe zu intensivieren und sich noch viel intensiver bewusst werden, wie abhängig wir sind von diesem Gott, von diesem barmherzigen Gott, von dem Wirken seines guten Geistes. Und das heißt auch, wenn es um geistliche Erneuerung geht, dass wir lernbereit sind. Ich habe vorhin gesagt, Menschen haben eine sehr starke Tendenz zur Selbstbestätigung. So wie ich das sehe, das ist schon richtig. So wie ich das mache, das ist schon gut. Ich habe einen Beitrag gelesen, der kommt im März im Brennpunkt, wo der Verfasser sagt, schaut doch mal in die Apostelgeschichte, wie Gott seine eigene Gemeinde herausgefordert hat. Sie hatten den Auftrag, das Evangelium bis ans Ende der Erde zu tragen. Was haben sie gemacht? Sie sind in Jerusalem geblieben. Und was hat Gott gemacht? Er hat eine Verfolgung geschickt. Oder sie hatten den Auftrag, das Evangelium zu den Heiden zu bringen. Und dann muss Gott bei Petrus massiv intervenieren, dass er in das Haus des Cornelius geht. Und er muss ihm sehr stark und deutlich machen, dass die Heiden zu Jesus finden können, ohne dass sie vorher Juden werden. Und wenn man die folgenden Kapitel liest, das hat heftige Diskussionen ausgelöst. Petrus, was hast du gemacht? Gott noch! Gott hat seinen eigenen Leuten, seiner eigenen Gemeinde einen Lernprozess zugemutet und gesagt, hey Leute, ich gehe hier andere Wege, als ihr euch das vorstellt. Wenn wir geistliche Erneuerung wollen, brauchen wir diese Offenheit. Jesus, zeig du mir neue Dinge, die ich bis jetzt übersehen habe. Zeig mir, wo ich im Irrtum bin. Zeig mir, was ich anders machen soll. Ich komme zum Schluss. Lass dir die geistliche Not auf dieser Welt zu Herzen gehen. Bring sie vor Gott. Hör nicht auf zu beten. Und wenn du willst, zu fasten, schließ dich mit anderen zusammen, dass ihr sagt, wir beten jetzt für geistliche Aufbrüche, geistliche Erneuerung in eurer Gemeinde und darüber hinaus. Und manche machen das auch ganz konkret, die sagen, Herr Jesus, wir bitten dich darum, dass in einem Jahr hier doppelt so viele Menschen sind wie jetzt. Das kann man machen, das muss man nicht, aber wenn du den Glauben dafür hast, dann tu es. Und wenn du jemand anderes findest, der das Anliegen auch auf dem Herzen hat, dann tu es. Und betet anhaltend dafür. Und seid gespannt, was Gott tun wird. Und Jesus sagt sogar einmal, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sende. Wir haben im Moment das Problem, dass je nachdem zu wenig Pastoren da sind und auch das Problem, dass zu wenig junge Menschen Theologie studieren. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sendet und junge Menschen und je nachdem auch nicht mehr ganz junge Menschen in die Ausbildung schickt, damit sie sich ausbilden lassen, sich zurüsten lassen und nachher wirksamer dienen können. Betet dafür. Appelliert an die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, dass Europa nicht in einem Chaos versinkt. Und wenn es dir selber heute Morgen vielleicht aus einem persönlichen Grund nicht gut geht, auch dann möchte ich dir die Gnade und Barmherzigkeit Gottes zusprechen. Und dass du Gott bitten kannst, Herr Jesus, ich möchte gerade in meiner jetzigen Not, sei es eine körperliche Not, eine psychische Not, eine geistliche Not, eine Anfechtung, lass mich jetzt deine Gnade erfahren. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo wir uns das noch kurz überlegen können und wo du dir überlegen kannst, was nehme ich davon mit nach Hause? Was will ich festhalten? Wo will ich etwas tun? Und vielleicht zeigt dir Gott etwas und legt dir etwas oder einen Menschen ein Anliegen aufs Herz. Sind wir einen Moment still. Herr Jesus, deiner Gemeinde in Europa geht es nicht gut. Und auch vielen Menschen in unserer Gesellschaft geht es nicht gut, weil sie dich nicht kennen. Und ich bitte dich um Vergebung dafür, wo ich und wo wir als deine Gemeinde, wo wir versagt haben, wo wir dich, dein Evangelium, die eigene Schuld und die Not der Welt auf die leichte Schulter genommen haben. Ich bitte dich um Vergebung dafür, wo wir damit auch deinen Namen verunglimpft haben und mitgeholfen haben, dass Menschen schlecht über dich denken und abschätzig über dich reden. Bitte vergib du uns. Uns hier vergib du den Deinen in der Schweiz, in Europa. Und ich bitte dich, Herr Jesus, um dein Erbarmen. Ich bitte dich um ein kräftiges Reden und Wirken deines guten Geistes. Ich bitte dich, dass du uns sensibel machst für das, was du mit uns und durch uns tun willst. Schenk uns die Bereitschaft, uns von dir gebrauchen zu lassen. Schenk uns die Bereitschaft, von dir zu lernen, Neues zu tun, neue Wege zu gehen. Erbarm dich über uns. Hilf und zeige uns, was es bedeutet, deine Mitarbeiter zu sein und mit dir zu arbeiten. Schenk uns das Gespür für das, was jetzt dran ist, als Einzelne, als Gemeinde. Wirke du hier in der Gemeinde, in Uster und Umgebung. Ich bitte dich, dass noch viele Menschen in nächster Zeit den Weg zu dir finden, sich retten lassen für Zeit und Ewigkeit. Und ich bitte dich für die unter uns, denen es gerade nicht gut geht, auch die jetzt vielleicht heute Morgen nicht da sind, bitte dich um deine besondere Nähe, deinen Frieden, dein Reden. Schenk du Heilung, Stärkung, Trost und deinen reichen Segen. Amen.